Live auf der Lehramt. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt nicht nur drinbleiben, sich verbrennen, verschleißen bis zum geht nicht mehr. Ich steige aus, volles Risiko und dann muss das auf Biegen und Brechen funktionieren. Es gibt diese Wege, aber es gibt ganz viele Grauschattierungen dazwischen, die auch Lebensqualität und Glück versprechen. Und die zu erkunden, das lohnt sich definitiv. Und da das individuelle Modell zu finden. Live After Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, die heutige Folge richtet sich insbesondere an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich selbst als älteren Semesters im Lehrberuf beschreiben würden, also zum Beispiel Ü50, aber nicht nur an die, sondern natürlich auch an Personen U50, insbesondere an diejenigen, die gerne Probleme verschleppen. Und wenn du dich da jetzt ertappt fühlst, dann bleib auf jeden Fall dran, denn ich weiß, es gibt viele Lehrkräfte, natürlich U50, die eine latente Jobunzufriedenheit haben, sonst würdest du wahrscheinlich diesen Podcast nicht hören, aber die gucken wollen, na, wie lange geht das noch so? Muss ich jetzt wirklich Nägel mit Köpfen machen oder wird sich das Problem irgendwann von selbst erledigen und dann bin ich wieder happy? Und so kann es sein, dass sich irgendwann die Uhr 10 bis 15 Jahre weitergedreht hat. Du kannst nicht mehr und dann bist du aber Ü50. Wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst, dann hör auf jeden Fall diese Folge bis zu Ende. Ich habe mir nämlich eure Fragen vorgenommen, eure Fragen, die ich über Instagram von euch gesammelt habe. Falls du meinen Instagram-Kanal noch nicht kennst, dann ist das super einfach. Wenn du ein Profil hast, such einfach nach meinem Namen Isabel Probst und dann wirst du mich finden. Folge mir da gerne für Impulse rund um das Thema berufliche Veränderung als Lehrkraft. Und vielleicht findest du dann auch mal wieder eine Story mit einer solchen Fragerunde. Ich habe nämlich an euch gefragt, was interessiert euch denn rund um das Thema Lehrerausstieg Ü50? Und da war wirklich eine sehr, sehr rege Beteiligung von Personen jeglichen Alters. Und dementsprechend widme ich mich heute diesen Fragen. Die habe ich in Themenbereiche gebündelt und da gehen wir gleich nach und nach durch. Dazu ein Disclaimer vorab. Es liegt in der Natur der Sache, dass zu dem Thema Lehrerausstieg oder Veränderung Ü50 ganz viele Rechtsfragen kommen. Das war natürlich mal wieder der Fall. Es geht um Pensionsansprüche, Finanzen, Altersvorsorge, Versicherungsaspekte und so weiter. Dann natürlich auch um die Fragen nach Berufsalternativen, Gesundheit, auch wieder ganz viel rund um die Dienstunfähigkeit. Und da sind wir natürlich ganz tief im Beamtenrecht oder bei Tariflehrkräften halt im Arbeitsrecht. Ich bin aber weder eine Verwaltungsrechtlerin, keine Beamten- oder Arbeitsrechtlerin. Dementsprechend kann ich hier nur allgemeine Hinweise, erfahrungsbedingte Hinweise geben und keine verbindliche Rechtsberatung leisten. Bitte informiere dich also dennoch, wenn dich im Detail Dinge interessieren, über die für dich geltenden Regelungen. Wo kannst du das machen? Zum Beispiel bei der GEW, also bei Lehrergewerkschaften, bei Lehrerverbänden, der VBE, der Philologenverband, gibt alle möglichen Regionalverbände, die haben ihre eigenen Justiziare, Justiziarinnen. Da kannst du als Mitglied Zugang zu Beratung bekommen. Die ist in der Qualität sehr heterogen, wie ich mir habe sagen lassen. Im Einzelfall, wenn du eine eher ungewöhnliche, vertrackte Geschichte hast, zum Beispiel mit jahrelangem Auslandsschuldienst oder mit spezifischen chronischen Erkrankungen oder mit Dienstunfähigkeit oder was auch immer deinen Fall recht individuell macht, dann solltest du dir definitiv Rechtsberatung von einer Fachanwältin, einem Fachanwalt einholen. Ist gar nicht so teuer. Du guckst da auf einen Stundensatz. In der Regel ist das so ein Kammersatz von etwa 300 Euro netto. Und nur weil man sich beraten lässt, wird ja nicht ein Fall eröffnet, der dann natürlich Folgekosten nach sich zieht. Ne? Du kannst auch noch gucken, trägt das meine Rechtsschutzberatung und so weiter. Auf jeden Fall ist es viel wert, gut rechtlich beraten zu sein. Eine weitere gute Ansprechstelle, insbesondere für diejenigen, die erkrankt sind oder drohen zu erkranken, sind die Schwerbehindertenbeauftragten deines Dienstherren. Da bekommst du Zugang zu kostenfreier Beratung von Personen, die in der Regel sehr gut geschult sind in diesen Rechtsbelangen rund um Beamte und Tariflehrkräfte. Außerdem wirst du im Laufe der Folge merken, dass es nicht so ganz doof wäre, sich beraten zu lassen von einem unabhängigen Finanzberater, einer Finanzberaterin und oder einem unabhängigen Versicherungsberater, Beraterin. Oder manchmal gibt es auch Personen, die beides vereinen, beides leisten können. Denn ja, das Thema Altersvorsorge, das ist natürlich allgegenwärtig. Das ist auch gleich ein Komplex, dem ich mich direkt zu Beginn widmen möchte. Einen kleinen Überblick, was erwartet dich in dieser Folge? Es geht natürlich um Fragen rund um das Thema Altersvorsorge, Versicherungen, Thema Frühpension, Thema Gesundheit, Stichwort, was, wenn ich dienstunfähig werde, Stichwort Alternativen, wer will mich denn überhaupt noch, will einen da noch einer nehmen, das ist so eine allgemein gehegte Angst, was gibt's also wirklich für realistische Berufsalternativen, wenn man nicht mehr in einer öffentlichen Schule tätig sein möchte, die dann wiederum auch begehbar sind für Personen Ü50. Was ist mit dem Thema Weiterbildung? Und dann die bilanzierende Frage, lohnt sich das denn eigentlich, dieses große Risiko auf sich zu nehmen? Gibt es da denn vielleicht Positivbeispiele aus unserem Erfahrungsschatz, die wir teilen können? So, ich habe es deutlich gemacht, diese Angaben sind ohne Gewähr, die du in dieser Folge hören wirst. Und es wird sich sicherlich im Laufe der Zeit auch noch einiges ändern. Momentan ist es ja zum Beispiel so, dass Bundesländer die Altersgrenzen für Frühpensionierung nach hinten verlagern. Also, dass das mit 63 gar nicht mehr geht oder mit 25 Mindestdienstjahren, sondern erst mit 30 Mindestdienstjahren. Das sehen wir in Bayern gerade, ne? Also es kann sich natürlich alles im Laufe der Zeit verändern und ich berichte hier erfahrungsbasiert und aus bestem Wissen, aber nicht als Fachanwältin. Wir nehmen uns den Bereich 1 vor, Finanzen und Altersvorsorge. Und da waren eure Fragen rund um die Pensionsansprüche. Was passiert denn mit denen? Und aus euren Fragen gingen auch schon direkt die üblichen Missverständnisse hervor. Missverständnisse wie, dann stehe ich ja mit 0 Euro da. Kriege ich denn dann überhaupt noch was, wenn ich das System verlasse? Das kann sich ja kein Mensch leisten, denn dann werde ich ja komplett abgezockt. Ja, und daraus geht hervor, dass diese Personen noch nicht auf die Konzepte Nachversicherung und Altersgeld gestoßen sind, beziehungsweise sie noch nicht inhaltlich verstanden haben. Wenn du diesem Podcast folgst, dann hast du vielleicht in der Vergangenheit meine Folge dazu schon gehört, in der ich das ganz detailliert erkläre. Das ist die Folge 36. So fesseln dich Mythen über deine Altersvorsorge im Lehrberuf. Nachversicherung und Altersgeld transparent gemacht. Das ist also schon direkt mein Hörtipp. Die Folge 36, wenn du da detailliert Kenntnisse erwerben möchtest und auch nochmal eine Daumenregel erwerben möchtest, wie kann ich mir das einigermaßen überschlagen? Hier sei so viel gesagt, es ist ganz bundeslandabhängig, wenn du Beamtin oder Beamter bist, was mit deinen Altersansprüchen passiert, wenn du das öffentliche Schulsystem verlässt durch Antrag auf Entlassung. Pensionsansprüche darf man in dem Fall gar nicht mehr sagen, denn du hast dann keine Pensionsansprüche mehr, sondern Ansprüche auf andere Leistungen, nämlich je nach Bundesland eine Nachversicherung oder ein Altersgeld. Ich kann schon mal direkt sagen, Bingo, wenn du in einem Bundesland bist, das Altersgeld gewährt, denn dabei kommst du finanziell besser weg. Um es ganz kompakt und einfach zu erklären, stell dir vor, du hast ja momentan eine besoldende Behörde, die heißt je nach Bundesland unterschiedlich. Hier in NRW ist es das Landesamt für Besoldung und Finanzen und von denen erhältst du deine Bezüge monatlich. Die wären auch für dich zuständig, wenn du dienstunfähig wirst, um dich weiter zu bezahlen, wenn du in Frühpension gehen würdest, um dich im Alter zu alimentieren oder eben auch um deine Pension dir zu zahlen, wenn du dann die Regelaltersgrenze überschritten hast. Also wäre der Geldgeber immer das Landesamt für Besoldung und Versorgung oder für Besoldung und Finanzen, je nachdem, wie es bei dir eben heißt. Was passiert aber, wenn du den Dienst verlässt? Und da ist jetzt genau diese Unterscheidung zwischen Nachversicherung und Altersgeld. Die Nachversicherung ist die beamtenrechtlich ältere Regelung der beiden. Das Altersgeld justiert hier etwas nach. Eine Ungerechtigkeit wird hier nachjustiert und damit bekommst du mit dem Altersgeld auch mehr Geld. Wir gehen jetzt mal von diesem Standardfall aus, von dem historisch vorgelagerten Fall der Nachversicherung, den auch viele Bundesländer noch so machen. Wobei, man kann gar nicht sagen viele, weil die Minderheit der Bundesländer macht das noch so. Viele haben nachjustiert, aber diese Minderheit, die das macht, das sind gleichzeitig auch die größten Bundesländer. Da sind also die meisten Lehrkräfte von betroffen, nämlich NRW und Bayern. Und dann aber auch noch andere wie Rheinland-Pfalz, das Saarland, Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt. Und da musst du dir bewusst machen, das betrifft ja nicht nur verbeamtete Lehrkräfte, sondern alle Landesbeamten und Landesbeamtinnen dieser Bundesländer, dass sie, ich sag mal, suboptimal dastehen, wenn sie den Beamtendienst verlassen. Das ist noch gar nicht so sehr im Problembewusstsein von Lehrkräften eingesickert und vor allen Dingen auch noch nicht im Problembewusstsein von Lehrerlobbys, also Gewerkschaften und Verbänden, die das viel zu wenig monieren, beziehungsweise bekam auch eine Kundin, die Mitglied bei einem Verband war, die Aussage, naja, es ist ja gar nicht in unserem Interesse, uns dafür einzusetzen, Altersgeld einzuführen und es damit leichter zu machen, den Lehrberuf zu verlassen. Denn in unserem Interesse ist es ja, Lehrkräfte zu halten im Rahmen des Lehrermangels. Und da kommt man immer wieder drauf, dass es diese Bundesländer, die bisher das Altersgeld noch nicht eingeführt haben, ja, dass es ja gar nicht so in deren Interesse ist, es leichter zu machen, aus dem Lehrberuf rauszugehen. Das ist deren Argumentation, die auch jetzt eine Kundin aus Bayern erhalten hat, die da eine Anfrage ans Kultusministerium gestellt hat, wie das denn jetzt mal wäre mit der Einführung von Altersgeld. Da hat sie auch eine schriftliche Antwort bekommen, die kann ich jetzt natürlich nicht im Wortlaut zitieren, aber aus der geht eins zu eins hervor, es ist nicht in unserem Interesse, das einzuführen, weil dann laufen uns ja noch mehr weg. Wer das meiner Ansicht nach schon deutlich mehr auf dem Schirm hat und im Problembewusstsein, sind die Hochschulverbände. Denn bei Hochschulpersonal kommt es ja viel öfter vor, dass die zum Beispiel ins EU-Ausland oder ins Nicht-EU-Ausland gehen mit Lehraufträgen und dann aufgrund dessen natürlich ihre deutsche Verbeamtung aufgeben und diese Nachteile in Kauf nehmen müssen. Darum gibt es hier auch lautere Stimmen aus der Hochschullandschaft, aber aus der Schullandschaft bisher noch nicht. So, jetzt habe ich lange schon drumherum erzählt, was ist denn jetzt genau die Krux? Wenn du in einem Bundesland wohnst, das noch nachversichert und sich vielleicht auch gar nicht bequemt, das verändern zu wollen, dann bist du bei deinem Ausscheiden aus dem Dienst kein Fall mehr für das Landesamt für Finanzen und Versorgung oder Finanzen. Die bezahlen dann keine Altersansprüche an dich. Das ist schlichtweg die falsche Adresse. Von denen wirst du keine Rente bekommen, denn sie schütten keine Renten aus. Wer ist denn zuständig für Renten? Die Deutsche Rentenversicherung. Dein Case sozusagen wird also in der Zuständigkeit übergeben, weg vom Landesamt für Finanzen hin zur Deutschen Rentenversicherung. Du verlässt das Haus, deine Akte verlässt das Haus, wenn du so willst, und die Zuständigkeit wandert über an die Deutsche Rentenversicherung, um dir im Alter eine Rente auszuschütten. Eine Rente, die natürlich zum Zeitpunkt deines Ausstieges das abbildet, was du bisher gearbeitet hast. Also es gibt jetzt natürlich noch keinen Rentenbescheid, der auf deine gesamte Lebenszeit ausgerechnet ist, weil zum Jetztzeitpunkt, ich sag mal, vielleicht bist du ja 50, hast du ja vielleicht 23 Jahre Dienst gemacht. sag ich mal. Und nur die können ja bisher überhaupt berücksichtigt werden bei deiner Erwerbstätigkeit. Wenn du dann also einen Rentenbescheid bekommst, dann bildet der diese 23 Jahre Erwerbstätigkeit ab, von denen bei vielen diese erwerbstätigen Zeiten natürlich auch durchlöchert sind durch Elternzeiten, Beurlaubungen und auch gemindert sind durch Teilzeiten. Also du musst dir das wie ein Sparschweinchen vorstellen, in das du Anspruchspunkte reinschmeißt und in Elternzeit, in Beurlaubung schmeißt du da ja genau null Anspruchspunkte rein. Oder in Teilzeit schmeißt du da ja nur anteilig Anspruchspunkte rein. Also zum Zeitpunkt deines Ausscheidens bildet das den Jetztstand deiner Rentenansprüche ab. Und da liegen ja dann, wenn du 50 bist, noch 15 bis 17 Jahre Erwerbstätigkeit vor dir. Die Regelaltersgrenze, die verschiebt sich ja mit den Jahrgängen, ne? Ob du bis 65 oder bis 67 arbeitest. Okay, also das Landesamt zahlt dir nichts im Alter, sondern die Rentenversicherung zahlt dir was im Alter. Und warum ist das jetzt der verlustreichere Weg? Naja, weil die Rentenversicherung deinen Rentenanspruch komplett anders errechnet, als das Landesamt für Besoldung und Versorgung deinen Anspruch errechnet. Du kannst dir das rein fiktiv so vorstellen wie ein Mitarbeiter eines großen Konzerns. Und dieser Konzern, der hat auch eine konzerneigene Rente. Du erwirbst also nach, ich sag mal, 30 Jahren bei Siemens oder Mercedes oder einem anderen mittleren oder großen Betrieb nicht nur einen Rentenanspruch bei der Deutschen Rentenversicherung, sondern auch einen betrieblichen Altersvorsorgeanspruch, weil du einfach dort viele Jahre warst und jetzt auch der Konzern für dich Verantwortung übernimmt und dir diese Boni aufbaut. Betriebliche Altersvorsorge. Das heißt, wenn du irgendwann als Rentner zu Hause sitzt, dann erhältst du Geld von der Deutschen Rentenversicherung, aber auch noch von deinem alten Konzern, der dir zusätzlich diese Altersvorsorge zahlt. So kannst du dir das in etwa vorstellen, was dir da verloren geht. Denn rein fiktiv wäre es so bei der Nachversicherung, dass du halt nur Ansprüche bei der gesetzlichen Rentenversicherung erworben hast und nicht eine betriebliche Altersvorsorge. Und dir gehen also etwa 50% verloren einer fiktiven Masse, die du ja gar nicht bekommst, weil du ja ausgestiegen bist. Aber es ist so dieses Verlustgefühl von, da geht mir was durch die Lappen. Wenn ich mich nachversichern lasse, dann falle ich auf ein Rentenniveau runter. Dabei habe ich doch eigentlich im Beamtendienst treu und lange Jahre gedient. Und was ist denn jetzt mit meinen Beamten- und Treueboni? Wird das nicht irgendwie berücksichtigt? Nein, im Rahmen der Nachversicherung nicht. Da wirst du einfach nur mit einem Rentensatz bedacht und der wird dir ganz nüchtern ausgerechnet auf Basis deiner Bruttoeinkünfte über deine erwerbstätigen Zeit. Du wirst also so behandelt, als hättest du die Zeit, die du gearbeitet hast, nicht als Beamter gearbeitet, sondern als Tarifangestellter. Ja, stehst also ähnlich da, wie vielleicht die Tarifangestellten Kolleginnen und Kollegen in deinem Kollegium, die gleiche Zeit niemals verbeamtet waren. Und wenn die jetzt auch aussteigen würden, dann hätten die eine ähnlich hohe Rente wie du. Es ist noch ein bisschen komplizierter, denn Beamte und Tarifangestellte haben unterschiedlich hohe Bruttolöhne. Die von Beamten, die sind niedriger, denn sie haben ja keine Sozialversicherungsabgaben. Dementsprechend stehst du sogar marginal schlechter da, als wärst du in dieser gesamten Zeit tarifangestellt gewesen. Aber was nicht passiert, ist, dass du ohne was dastehst. Das ist ein großer Mythos, dass du komplett blank abgezockt wirst und stehst dann damit 0 Euro. Nee, du stehst dann vergleichbar da, als hättest du diese Zeit einfach nicht verbeamtet gearbeitet, sondern tarifangestellt gearbeitet. Etwas schlechter stehst du da. Aber wenn dieser Betrag jetzt sehr gering ist, dann liegt das vielleicht auch daran, dass du nicht Vollzeit gearbeitet hast, Elternzeiten hattest, Beurlaubungen hattest. Ja, und das sind natürlich so Dinge, das ist so ein typisches Gender Pay Gap Thema. Du wirst natürlich als Frau nicht schlechter bezahlt alleine aufgrund deiner Bezügeklasse im öffentlichen Dienst. Das passiert ja verdeckter, ne? Frauen machen bestimmte Beförderungsrunden dann nicht mit. Und Frauen scheiden in der Regel durch Mutterschaft länger aus, als Männer es tun. Und dadurch kann es sein, dass du weniger Altersansprüche aufgebaut hast, durchaus auch weniger als deine tarifangestellten Kolleginnen. Warum? Weil in der Regel Tarifangestellte dieses Problem viel bewusster haben, dass, wenn sie umfassend in Beurlaubungen oder Elternzeiten gehen, sich das negativ auf ihren Rentenanspruch auswirkt. Darum nehmen meiner Erfahrung nach Beamtinnen es umfangreicher in Anspruch, das, was das Beamtentum ja ermöglicht, dass man umfangreich in Beurlaubungen gehen kann. Also es gibt die Elternzeitjahre, die sind ja halt immer gleich, ne? Und dann gibt es aber ja Beurlaubungsmöglichkeiten, die auch gerne in Anspruch genommen werden. Und das von Beamtinnen durchaus umfangreicher als von Tarifangestellten, meiner Ansicht nach. Vielleicht ist es zusätzlich auch noch ein bisschen so ein Ost-West-Ding, denn das Thema Frauen und Arbeit ist sehr unterschiedlich besetzt in den alten und den neuen Bundesländern. Und im Übrigen auch das Thema Kinderbetreuung. Das sagen mir immer wieder Kundinnen, die beide Welten zum Beispiel erlebt haben, dass es an ihrem vorigen Wohnort, vielleicht Thüringen oder Brandenburg oder Berlin, überhaupt kein Problem war, da Kitas selbstverständlich bis 18 Uhr Betreuungsangebote haben. Und als sie dann in den Westen umgezogen sind, haben sie das überhaupt gar nicht erlebt. Da hatten sie richtig Probleme, zum Beispiel weiter in Vollzeit zu arbeiten, alleine aufgrund der Kita-Öffnungszeiten. Also ist komplex. Warum ist das so, dass man auf bestimmte Ansprüche schaut und diese Ansprüche gar nicht so üppig sind? Na, das ist das Nachversicherungsszenario. Jetzt habe ich ja schon angedeutet, das Altersgeld-Szenario ist das günstigere von beiden, weil du finanziell dann einfach besser dastehst. Und das Altersgeld gewähren mittlerweile die Mehrheit der Bundesländer. Ich zähle es mal gerade auf. Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Die haben das Altersgeld eingeführt, nach Vorbild des Bundes im Übrigen. Und wenn ich jetzt gerade schon dieses fiktive Beispiel hatte, dieses Konzernangestellten, der sowohl einen Rentenanspruch hat als auch einen betrieblichen Altersvorsorgeanspruch, dann kannst du dir das Altersgeld ein bisschen so vorstellen, als ginge dir dieser betriebliche Altersanspruch nicht verloren, sondern es würde honoriert, dass du in der Zeit Beamtin oder Beamter warst. Es würde halt finanziell honoriert. Praktisch ist es so, dass deine Ansprüche nicht das Haus verlassen. Deine Ansprüche bleiben beim Landesamt für Besoldung und Versorgung und gehen eben nicht an die Deutsche Rentenversicherung über, sondern du bleibst ein Case, ein Aktenfall beim Landesamt für Finanzen, Besoldung, Versorgung, wie auch immer es heißt. Und wenn du deine Regelaltersgrenze erreichst, 65 bis 67, je nach Geburtenjahrgang, dann wird dieses Altersgeld aktiv, genau wie ja dann auch die Rente aktiv wird. Und dann wird dir das monatlich ausgeschüttet. Es geht also jetzt hier nicht um eine Einmalzahlung, sondern es geht schon um eine monatliche Alimentation bei diesem Altersgeld. Und so sagt man, dass das Verhältnis von Altersgeld zu Nachversicherung etwa so, ja, so ein Hälfte-Ding ist. Also wenn Altersgeld 100% sind, dann wäre die Nachversicherung etwa 50% dieses Wertes. Ich habe es fiktiv versucht zu erklären mit diesen Betriebsaltersansprüchen. Ist in Realität komplexer, aber ich finde das eine anschauliche Erklärung dafür. Okay, kann man denn jetzt aussteigen in einem Land, das kein Altersgeld gewährt? Ja klar. Klar kannst du aussteigen. Du bekommst dann die Nachversicherung. Wie hoch die ausfällt, das wäre dann dem geschuldet, wie viel Dienst du natürlich geleistet hast, wie viel ruhegehaltsfähige Dienstzeiten. Dementsprechend fällt da auch schwer ins Gewicht, wenn du lange Elternzeiten hattest, lange Beurlaubungen und lange Teilzeiten. Dann fällt das nicht so üppig aus. Ja, und da ist die Anschlussfrage natürlich, wie kann ich mir das denn jetzt vorab errechnen lassen, was mein Anspruch ist? Und das ist nur über Umwege möglich. Denn zum Beispiel bei einer Nachversicherung, da ist ja die dich besoldende Behörde überhaupt nicht zuständig dafür, dir das auszurechnen. Die sind dich dann ja gut los, wenn du gekündigt hast? Warum sollten die dir das ausrechnen können? Es gibt immer mal wieder Personen, die rufen da an und fragen, können sie mir das irgendwie ausrechnen? Und dann bekommen die gesagt, Auskunft bekommen sie erst ab 55, also mit Vollendung des 55. Lebensjahres. Das ist natürlich Blödsinn, weil das bezieht sich auf die Pension. Also du kannst ab 55, das ist zumindest in NRW so, wird in anderen Bundesländern vielleicht ähnlich sein, kannst du anfangen bei deinem Dienstherrn zu erfragen, wie ist denn das so mit Pensionsansprüchen, wenn ich jetzt in Frühpension gehen würde oder wenn ich jetzt so weiterarbeite und dann mit 67, wie sind denn dann meine Pensionsansprüche? Und weil die natürlich nicht jedem Hinz und Kunz ihre Ansprüche ausrechnen wollen, das bindet ja auch Personalkapazitäten, sagen die, das kannst du frühestens mit 55 anfragen. Manche Bundesländer sagen auch, kannst du gar nicht erfragen, hier hast du einen Online-Rechner. Das ist aber nicht für dich relevant in diesem Ausstiegsszenario, denn da geht es ja nicht mehr um Pensionsansprüche, die du fiktiverweise hättest. Darum helfen einem diese Rechner auch wenig, denn diese Rechner, die bilden ja immer nur Pensionsszenarien ab. Also wenn du jetzt dienstunfähig würdest, wenn du in Frühpension gehen würdest oder wenn du mit 67 raus wärst, die haben diese Denkkategorie nicht, dass du ja auch ganz aufhören könntest. Darum ist es schwer, darüber Transparenz zu bekommen. Wir haben da für unsere Kundinnen und Kunden schon so ein paar erprobte Wege, aber es gibt jetzt keine eindeutige Behörde, die dir eine eindeutige Auskunft geben könnte. Anders ist das beim Altersgeld, denn da ist die Behörde, die dich aktuell besoldet, ja auch genau die, die dir ein Altersgeld gewähren würde. Darum ist das zum Beispiel in Baden-Württemberg so, dass es überhaupt nicht schwierig ist, an diese Auskünfte zu kommen, denn Baden-Württemberg schickt dir alle 5 Jahre ja sogar postalischen Bescheid darüber, was denn deine aktuellen Ansprüche sind. Andere Bundesländer sind da nicht so freigiebig mit diesen Auskünften. Andere Bundesländer, die Altersgeld gewähren, da kann es sein, dass du anrufst und du hättest da gerne Transparenz drüber und dann wird dir gesagt, das können wir ihnen gar nicht mitteilen, das können wir ihnen nur mit einem berechtigten Interesse an dieser Auskunft mitteilen. Ja, und was dieses berechtigte Interesse ist, auch dazu haben wir Erfahrungen, die wir mit unseren Kundinnen und Kunden teilen und die dann auch größtenteils damit zu Erfolg kommen und dann nach langen Wartezeiten irgendwann auch wissen, was sie an Altersgeld erwarten würde oder was ungefähr sie an Nachversicherungen erwarten würde. Du merkst, egal wie man es dreht oder wendet, das Thema private Altersvorsorge ist hier besonders relevant. Denn ja, du kriegst dann was, entweder vom Landesamt oder von der Deutschen Rentenversicherung, aber damit lebst du ja im Alter nicht. Du hast ja eine riesen Absicherungslücke. Die hat ja im Übrigen so gut wie jeder Erwerbstätige, wenn er nicht gerade mit dem goldenen Löffel im Mund geboren ist, dann gilt es ja, diese Renten- oder Pensionslücke zu schließen mit privater Altersvorsorge. Und hier rate ich dir, gut beraten zu sein. Also dir eine Person zu suchen, einen unabhängigen Finanz- oder Versicherungsberater, in dem Fall ja dann Finanzberater oder Beraterin oder meinetwegen auch jemand Abhängigen von deiner Hausbank, wenn du da gute Erfahrungen gemacht hast, der oder die mit dir eine Finanz- und Altersvorsorge-Absicherungsstrategie aufstellt. Das ist natürlich was, das machst du nicht kurzfristig, sondern das machst du über viele Jahre. Und davon lebt es, dass du kontinuierlich über viele Jahre eine gewisse Strategie fährst. Und je nachdem, du bist dann ja vielleicht 50, vielleicht bist du auch schon 55, wirst du ja wahrscheinlich auch schon private Altersvorsorge betrieben haben. Also ich glaube, es wäre sehr naiv, wenn man das gar nicht tut. Wobei es immer mal wieder jemanden gibt, der das tatsächlich gar nicht getan hat. Oder gerade bei Frauen, die sich maximal abhängig gemacht haben von ihrem Ehepartner. Und dann ist der Ehepartner irgendwann weg und dann stehen sie da. Das sind natürlich Worst-Case-Szenarien. Ich wünsche dir, dass du gerade als Frau dich auch um diese Themen für dich gekümmert hast. Okay, also private Altersvorsorge ist hier ganz wichtig. Du kannst das auch selber in die Hand nehmen. ETFs sind jetzt gerade mega en vogue und diese Finanz-Money-Mentorings und so, da bezahlst du dann 5.000 Euro und weißt so ungefähr, wie du es machst. Aber es bleibt dir ja letztlich nicht abgenommen, das über Jahre kontinuierlich zu betreiben. Ich bin eine große Freundin davon, mir jemanden Guten zu holen, sozusagen, dem oder der ich vertraue und wo wir wirklich langfristig miteinander arbeiten. Und ich weiß, ich werde hier nicht abgezockt, sondern ich werde hier seriös beraten und ich habe eine Strategie, die über die Jahre für mich arbeitet. Das sollte jetzt vielleicht dein Anlass sein, wenn du so eine Person noch nicht hast, dir eine solche Person mal zu suchen und da Gespräche zu führen. Denn du brauchst eine Absicherungsstrategie, die gut durchdacht ist und aus mehreren Komponenten besteht. Okay, das bringt uns jetzt endlich zum zweiten Themenbereich. Keine Sorge, die weiteren Themenbereiche, die werden nicht so umfangreich wie der zum Thema Altersvorsorge. Aber das ist natürlich das, was allen unglaublich auf den Nägeln brennt und von den meisten Missverständnissen geprägt ist. Jetzt kommen wir also zum Thema Versicherung. Ich halte es knapp. Was ist denn mit der Krankenversicherung? Das ist die am zweithäufigsten gefragte Frage. Kann ich denn raus aus der privaten? Kann ich in die gesetzliche dann rein? Oder an welche Bedingungen ist denn das gebunden, wenn ich Ü50 bin? Ja, und da ist ein wichtiges Datum, dein 55. Geburtstag, denn über 55 kommst du ganz schwer aus der PKV raus, bist sozusagen festgenagelt in der PKV. Es gibt da, glaube ich, einige seltene Ausnahmefälle, aber da vermag ich nicht zu beraten. Auch das müsstest du dann eben mit einer Fachperson durchklamüsern. Was ist denn jetzt, wenn ich noch nicht 55 bin? Ja, dann kommst du natürlich in eine gesetzliche Krankenversicherung in dem Moment, wo du einen sozialversicherungspflichtigen Job annimmst. Das hängt nämlich 1:1 mit deiner Pflichtversicherung zusammen. Du bist Pflicht zu versichern, wenn du einen sozialversicherungspflichtigen Job unterschreibst. Und das ist alles über Minijobgrenze. Andersherum, wenn du im Anschlussszenario nicht irgendwo eine sozialversicherungspflichtige Anstellung eingehst, dann bist du voll 100% PKV-pflichtig. Kriegst ja dann keine Beihilfe mehr, ne, sondern kriegst einen 100% Tarif in der privaten Krankenversicherung, wenn du dich zum Beispiel selbstständig machst oder wenn du erstmal gar nichts machst. Wie ist denn das finanziell? Also was ist denn jetzt günstiger? Kann man gar nicht so richtig sagen. Natürlich werden die Beitragszahlungen bei der PKV im Alter ziemlich hoch. Die Frage ist, ob das in der GKV, wenn du so spät einsteigst, wesentlich geringer ist. Denn du hast ja die ganze Zeit keine Altersrücklagen gebildet in der GKV, wenn du da meinetwegen mit 54 einsteigst. Dementsprechend ist das ein Rechenexempel. Auch das ist wieder ein Anlass, dich von einer unabhängigen Versicherungsperson dazu beraten zu lassen und das auch mal durchzurechnen. Kann ich abgewiesen werden in einer gesetzlichen Krankenversicherung? Eigentlich nein. Ich sage eigentlich, weil die müssen dich aufnehmen, aber es gibt immer wieder Einzelfälle, wo gesetzliche Krankenversicherungen sich da irgendwie drumherum lavieren wollen. Das wäre dann aber ein Fall für einen Anwalt. Also ne, jemand, der jetzt eine umfassende chronische Erkrankung hat oder so. Du musst aufgenommen werden, du bist pflichtversichert. Aber es gibt immer wieder so Einzelfälle. Das würde ich jetzt aber nicht heraufbeschwören, dass das bei dir so ist. Auch da wieder ein Grund, dich hier gut und vertrauensvoll beraten zu lassen. So, nächstes Thema, Frühpensionierung. Dann will ich vielleicht halt nicht so lange machen. Ab wann kann man denn in Pension gehen? In der Regel ab 63. Das hilft dir jetzt wenig, wenn du gerade 51 bist, noch 12 Jahre dann da durchhalten zu müssen. Ne? In der Regel ab 63 deswegen, weil bestimmte Mindestdienstzeiten erfüllt sein müssen. Das sind in der Regel 25 Jahre, wurde aber jetzt auch schon stellenweise auf 30 Jahre angehoben, nämlich zum Beispiel in Bayern. Die Möglichkeiten, in Frühpension zu gehen, die werden jetzt aufgrund des Lehrermangels teilweise eingestrichen. So, jetzt gibt es ja die Frage, ja, eine Form von Frühpension ist ja auch, wenn ich dienstunfähig bin. Also wenn ich einfach auch jetzt schon nicht mehr kann, dann wäre es für manche wünschenswert, auch jetzt dann frühpensioniert aus dem Verkehr gezogen zu werden. Deswegen stellt sich für viele die Frage, ist Dienstunfähigkeit mit Frühpensionierung für mich ein Weg? Und auch deswegen stellt sich diese Frage, weil du natürlich weiter bezahlt wirst als dienstunfähiger Beamter oder dienstunfähige Beamtin. im Unterschied zu einem Tarifangestellten, wo es dann ein Krankentagegeld gibt und irgendwann wird das deutlich weniger, was du noch bekommst und dann bist du irgendwann Frühpensionär und kriegst richtig wenig Geld, ist das ja bei Beamten durchaus anders. Ich will nicht sagen, dass Dienstunfähigkeit was Lukratives und Erstrebenswertes ist. Gleichzeitig ist das finanziell schon deutlich besser stemmbar, als das zum Beispiel bei einer Tariflehrkraft wäre. Hinzu kommt, dass, wenn du mal frühpensioniert bist, deine Zuverdienstmöglichkeiten ziemlich liberal sind. Und das ist ein Szenario, das wird durchaus auch ausgenutzt, muss man hier fairerweise sagen. Es gibt sogar Anbieter auf dem Beratermarkt, die damit locken. Ich berate dich, wie du einen auf dienstunfähig machen kannst und dann garantiert frühpensioniert wirst. Wir haben eine 100% Erfolgsrate und das wäre doch toll, frühpensioniert zu sein und dann mit so einer schönen Nebentätigkeit ordentlich dazu verdienen. Das haben einige meiner Meinung nach ja moralisch sehr bedenkliche Anbieter auf dem Beratermarkt verstanden, dass das für Beamtinnen und Beamte ein wünschenswerteres Szenario ist, als komplett den Hut zu nehmen, zu kündigen, das Risiko auf sich zu nehmen, weiter für seinen Erwerb aufzukommen und dann natürlich auch die Alterslücke selber abzufedern, ohne dass der Dienstherr dafür irgendwie verantwortlich ist. Ne? Das halte ich für sehr bedenklich, aber ich sehe, dass diese Anbieter offensichtlich ganz gut überleben. Die nehmen dann Beraterhonorare in fünfstelliger Höhe, denn, naja, das ist dann wie ein Pflaster abziehen. Einmal so viel Geld bezahlen, das tut kurz weh, aber dafür bist du den Rest deines Lebens ja früh pensioniert. Dir geht keiner mehr auf den Keks und du kannst einfach dazu verdienen. Wenn es mal so einfach wäre, sage ich. Und das lässt ja auch außer Acht all die tragischen Fälle von Personen, die berechtigtermaßen wirklich nicht mehr können und wo es um Fürsorge geht, wo die Dienstherren natürlich in der Fürsorgepflicht sind und es recht und gerecht ist, hier einfach weiter zu bezahlen. Ne? Aber ich will damit nur sagen, beamtenrechtlich ist hier eine Situation geschaffen, dass man Menschen, die alternativ ja kündigen könnten, diesen Weg total unschmackhaft macht, weil man zum Beispiel im Fall der Nachversicherung da einfach so harte Einbußen zu fürchten hat und der in Anführungszeichen attraktivere Weg hier dann die Krankheit, die Dienstunfähigkeit und die dienstunfähigkeitsbedingte Frühpensionierung ist. Denn dann muss ich mir um meine Existenz nicht mehr so die Sorgen machen, weil ich gewisse Sockelbeträge habe, die mir einfach dann lebenslang zustehen. Ich finde, dass der Dienstherr sich damit selbst ins Knie schießt, weil er eine Situation schafft, die nach Ausnutzung ruft. Womit ich nicht sagen will, dass Lehrkräfte das im großen Stil ausnutzen. Aber ich glaube, du kannst mir folgen, wenn ich einen abzocke bei Kündigung und dem geht es sowieso schon nicht ganz so gut. Wie viele Lehrkräfte sind belastet und haben schon den ersten Burnout hinter sich und haben eine chronische Erkrankung, dann überlege ich mir doch dreimal, ob ich mit dieser Situation kündigen möchte oder ob der Weg irgendwie weiterführt in Richtung Dienstunfähigkeit und dann vielleicht Frühpension. Und ja, ich führe solche Gespräche immer wieder und angesichts der rechtlich geschaffenen Situation finde ich es nicht verwerflich, so zu denken. Das schaffen sich Dienstherren durch genau diese Landesbeamtenrechtsregelungen. Ja, das muss jeder selber beurteilen. Und letztlich beurteilt man das ja überhaupt nicht alleine, sondern da ist ja noch ein Amtsarzt oder eine Amtsärztin im Spiel und unter Umständen auch noch psychiatrisches Personal, medizinisches Personal oder psychotherapeutisches Personal. Und da habe ich die schwierige Frage bekommen aus der Instagram-Community. Wie ist das mit Ausstieg mit und auch wegen einer chronischen Erkrankung? Und das ist schwierig zu beurteilen, denn es gibt ja chronische Erkrankungen, die durch Stress ausgelöst werden. Und da ist ja auch die Frage, was ist das für eine Erkrankung? Was hat die für Folgen? Wie sehr beeinträchtigt die Arbeits- und Leistungsfähigkeit? Also wenn ich damit überhaupt nicht mehr erwerbsfähig bin auf dem freien Markt, dann gehe ich ein viel zu hohes Risiko ein. Wenn das aber eine chronische Erkrankung ist, mit der ich doch einigermaßen erwerbsfähig sein kann, ich sage jetzt mal, ohne es schmälern zu wollen, Endometriose. Ich weiß, das ist eine wahnsinnig schmerzhafte Frauenkrankheit, die lange, auch oft viele Jahre unentdeckt bleibt. Das ist ein ganz leidiges Thema. Aber bin ich deswegen erwerbsunfähig? Vielleicht gibt es einzelne Fälle. Es gibt immer wieder Schilddrüsenerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen. Ja, wie ist das mit einem Diabetes? Da kann man eigentlich nur im Einzelfall abwägen. Wie groß sind die Chancen darauf, dass ich, wenn ich aus dem Schulstress raus bin, mich freimache von Schule, dann meine Gesundheit so stabilisiere, dass ich weiter auch in einem angemessenen Umfang erwerbstätig sein kann. Es machen immer wieder Personen die Erfahrung, die mit chronischen Erkrankungen aussteigen, dass es ihnen sogar deutlich besser geht. Ich habe da eine Kundin vor Augen, da ging es um das Thema Bluthochdruck und sie sagte, mit dem Ausstieg, Wochen danach, seitdem habe ich keinen Bluthochdruck mehr und ich hatte 20 Jahre Bluthochdruck. Diese Geschichten gibt es und man kann sie aber nicht als verallgemeinernd hinstellen. Ne? Also das ist ein schwieriges Thema, da mag ich keinen Rat zu geben. Hier schließt sich dann auch die Frage an, wie ist das denn mit anderweitiger Verwendung? Ich bin arbeitsfähig und auch arbeitswillig und ich will aber nicht mehr unterrichten, weil genau das Unterrichten, das setzt mir so zu. Bin eigentlich gar nicht grundsätzlich arbeitsunfähig. Kann ich nicht beim Dienstherrn was anderes machen? Ha, auch das, es wäre so schön, wenn das einfach so ginge. Ne? Du behältst deine Verbeamtung und wirst dann in eine andere Behörde versetzt. Das gibt es ja manchmal, da ist dann jemand ins Schulamt versetzt unter dem Label anderweitige Verwendung. Aber das ist nicht so einfach. Es gibt Statistiken, da werden Personen im einstelligen Prozentbereich anderweitig beschäftigt. Also Dienstherren sind da nicht unbedingt hinterher, dir was anderes Gleichwertiges anzubieten, denn das ist die Auflage, es muss dir was Gleichwertiges angeboten werden, auch genau auf deiner Besoldungsstufe. Es gibt mittlerweile in NRW die Initiative Vorfahrt für Weiterbeschäftigung, wo genau darauf dann Wert gelegt werden soll, die Anschlussbeschäftigungsquoten zu steigern. Aber ja, ich habe neulich mit einer Person gesprochen, die hatte einen Schlaganfall und da ist auch die Sprache beeinträchtigt, da ist die Motorik beeinträchtigt. Die will aber, die setzt alles darauf an, dass sie weiter beschäftigt wird, weil sie eben nicht zu Hause sitzen möchte, wie sie das ausgedrückt hat. Und da ist keine Chance. Also es geht seit Jahren, dass ihr da irgendeine Tätigkeit angeboten wird. Sie hatte so die Idee, sie könnte doch Schulbegleiterin werden, zumindest für einen Schüler, eine Schülerin, der oder die das benötigen könnte. Nee, es ist laufbahntechnisch alles offensichtlich schwierig. Also es gibt Einzelbeispiele, wo mir das zugetragen wird, dass jemand weiter beschäftigt wird. Ich kenne das aus dem Bundesland Hamburg, die da wohl verstärkt Wert drauf legen. Aber ich kann dir das nicht grundsätzlich in Aussicht stellen, dass das so funktioniert. Und somit sind wir jetzt beim Bereich Berufsalternativen. Welche Optionen habe ich mit Ü50 überhaupt noch? So wurde es formuliert als Frage an mich. Wer will einen da denn noch? Wie viel Veränderung lohnt sich denn eigentlich noch? Denn das ist ja dann auch ein Investment in Kosten und Zeit. Und wenn dann nichts dabei rumkommt, lohnt sich das denn überhaupt? Okay, machen wir mal einen Reality-Check. Wir haben viele Kundinnen, insbesondere Kundinnen, aber auch den ein oder anderen Kunden über 50, die ihre Wege austarieren. Und da geht es nicht ausschließlich um das Thema Ausstieg, sondern es geht auch um Hybridmodelle. Zum Beispiel eine Teiltätigkeit in der Schule und eine Nebentätigkeit. Eine Nebentätigkeit in Form von einer kleinen Selbstständigkeit, einem Minijob. Manchmal ist es sogar auch einfach der Ausgleich in einem Ehrenamt. Aber da ist dann oft das Standbein doch noch die Absicherung in Schule. Für manche ist es auch nicht mehr das öffentliche Schulsystem, sondern eine Privatschule. Das geht dann natürlich mit Kündigung einher und Nachversicherung respektive Altersgeld. An Privatschulen sind die Gestaltungsmöglichkeiten deines Stundenplans und deines Einsatzgebietes überhaupt grenzenlos. Ich kenne Lehrpersonen, die unterrichten an einer Privatschule so gut wie gar nicht, sondern haben da eine andere Funktion an dieser Privatschule. Wäre vielleicht in Betracht zu ziehen. ob Schule grundsätzlich ausgedient hat oder ob an einer Privatschule die Gestaltungsmöglichkeiten nicht so sind, dass du dann auch diesen Beruf noch ausüben kannst. Und auch da geht es dann oft um Zweigleisigkeit, Privatschule plus Nebenbusiness. Und da sind die Auflagen ja dann auch viel liberaler, dir nebenher was zu gestalten, wenn du in einem Tarifvertrag bist oder halt in so einem Privatvertrag, als wenn du Beamtin oder Beamter bist, ne? Im Bereich Ü50, wer will einen da noch? Beziehungsweise andersrum gesagt, wo habe ich denn da Chancen, mich als Angestellte zu bewerben? Und da ist das Credo, je näher es an deiner Kernkompetenz bleibt, nämlich unterrichten, beraten, Weiterbildung, Schulungen, umso höher sind die Chancen. Je weiter du dich wegbewegst, umso mehr musst du ja Personen davon überzeugen, dass du das kannst. Und da stößt du durchaus ja auf vielfache Vorurteile gegenüber Personen Ü50, gegenüber Frauen Ü50, dann auch noch vielleicht Grundschullehrerin oder überhaupt Lehrerin. Das ist ja so eine Ballung von Vorurteilen, dass jemand irgendwie nicht mehr wertvoll ist für den Arbeitsmarkt. Und es gibt sicherlich Branchen, die haben da viel mehr Vorbehalte als andere. Und es geht nicht nur um Vorbehalte, sondern auch um gesetzmäßige Zugangsregelungen, zum Beispiel Kita-Fachkräftegesetz. Du kannst nicht einfach als Gymnasiallehrerin dann bei einer Kita arbeiten. Den Zugang verbietet dir das Fachkräftegesetz. Wärst du Grundschullehrerin in bestimmten Bundesländern, dann ginge das wiederum. Also Zugang zu lehrberufssehr fremden Karrieren ist wirklich mit Fragezeichen zu versehen. Es sei denn, du hast Vitamin B. Und da gibt es natürlich immer wieder Personen, die dann in Familienbetrieben arbeiten. Oder über ihren Partner, ihre Partnerin in ein Kleinunternehmen oder ein Kleinstunternehmen reinkommen. Und dann sind das vielleicht administrative Tätigkeiten, Zuarbeiten, was man da macht. Ich kenne auch Personen, die üben verkäuferische Tätigkeiten aus oder sind im Bereich Bibliothekswesen tätig. Das sind durchaus Dinge, da stehen die Chancen nicht schlecht. Besonders gut stehen sie, wenn du im Bereich Schulungen bleibst. Privatschule habe ich jetzt schon erwähnt, aber manche wollen ja auch und können ja auch einfach nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen. Da ist die Reibung zu hoch. Erwachsenenbildung, VHSen, das steht durchaus offen. Auch der Hochschulbereich, den solltest du in Betracht ziehen. Ich habe da ein Beispiel einer Kundin vor Augen, die sich hat abordnen lassen in eine Hochschule, da ging es dann um natürlich so einen Lehramtsausbildungslehrstuhl, wo sie wissenschaftliche Mitarbeiterin dann war für einige Jahre und dann ergab sich da was. Sie hatte sich quasi an der Hochschule schon eingenistet, dann wäre die Abordnung ausgelaufen, aber in der Zeit hat man so gute Beziehungen geknüpft und Erfahrungen gesammelt, dass dann für sie eine Tarifanschlussstelle geschaffen wurde und somit ihr Verbleib gesichert war. Der ging ja mit Kündigung einher, aber es war schon klar, ich bin jetzt über die Hochschule an eine Stelle geraten, wo ich auch dauerhaft arbeiten kann. Genau, dann Erwachsenenbildung findet natürlich nicht nur im Privatbereich statt, an VHSen, sondern auch im Rahmen von Schulungen in Organisationen und Unternehmen. Aus- und Weiterbildung, wenn du Berufsschullehrkraft bist, dann liegt das sogar noch näher, aber ja, vielleicht auch, wenn du Fremdsprachenlehrkraft bist oder sowas. Im Bereich Selbstständigkeit sind die Gestaltungsmöglichkeiten natürlich groß, aber auch die Risiken groß. Ich muss dir aus meiner Erfahrung sagen, die Personen, die Frauen oft, Ü50, die wir begleitet haben, die ausgestiegen sind, die machen sich in der überwiegenden Mehrzahl selbstständig. Also es machen sich mehr Frauen Ü50 selbstständig, als dass sie in Anstellungen gehen. Auch deswegen, weil man damit natürlich die Vorbehalte auf dem Arbeitsmarkt direkt umschifft, auf eigene Risikokappe. Das sind dann Frauen, die machen sich vielleicht noch im Bereich Lernen selbstständig, Lerncoaching, Lerntherapie, ganz, 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 ganz in Klammern Nachhilfe, denn Nachhilfe ist aus meiner Sicht ein super undankbarer Markt für Lehrkräfte, denn du bist dafür in der Regel gnadenlos überqualifiziert. So gut kann man dich gar nicht bezahlen, gerade nicht in dieser Branche. Darum bietet es sich eher an, in den therapeutischen Bereich zu gehen. Ja, Und somit sind wir dann auch schon im therapeutischen Bereich, im heilenden Bereich. Also manche gehen in die Prävention, Burnout-Prävention oder bestimmte therapeutische Disziplinen, Gestalttherapie, da hatten wir mal ein Beispiel auch in diesem Podcast, Coaching-Mediation, da wird viel Hoffnung reingesetzt, sich damit was aufzubauen. Es ist aber gar nicht so einfach. Das verdient eigentlich eine eigene Folge. Also Coaching als Alternative, Fragezeichen. Kann funktionieren, aber es dauert und ich kann dir jetzt schon mal sagen, 80% aller Coaches können davon nicht leben, sondern machen das nebenberuflich. Ist also sehr viel gerade gehypt, aber hat ein bisschen den Bodenkontakt verloren. Wenngleich wir viele Kundinnen haben, die Coaching-Ausbildungen machen oder gemacht haben oder Mediatoren-Ausbildungen machen, systemische Beraterausbildungen machen und damit was anstreben. Und das kann ja durchaus auch funktionieren. Genau dabei helfen wir ja auch im Rahmen zum Beispiel unserer Teacherpreneur Mastermind. Es ist nicht so einfach, wie Instagram zum Beispiel suggeriert. In diesen Bereichen gibt es gleichzeitig aber natürlich die Möglichkeit, sich eine Existenz aufzubauen. Und letztlich sind den Neigungen und Nischen bei der Selbstständigkeit ja keine Grenzen gesetzt. Ich wurde tatsächlich kürzlich angeschrieben von einer Lehrkraft, die sich selbstständig gemacht hat als Kettensägenkünstlerin. Total abgefahren. Ich wusste nicht, dass es das gibt, außer wenn man mal über den Weihnachtsmarkt läuft und dann gibt es da so Stände, wo Gartenskulpturen zu sehen sind. Hab ich mich noch nie gefragt, wie wird das eigentlich gemacht? Ja, natürlich gibt es diese. Es ist so ein bisschen bildhauerisch, aber mit Kettensäge und dann vielleicht noch mit Meißel. Und da gibt es eine Person, die Lehrkraft war und die das jetzt sehr etabliert tut. Okay, also den Möglichkeiten sind im Bereich Selbstständigkeit keine Grenzen gesetzt, wenn du in irgendeiner kruden Nische unterwegs bist. Nur das sind ja viele nicht. Deswegen sind die Möglichkeiten, die du in Erwägung ziehen solltest. Die Hybridmöglichkeit, kann ich Schule plus X realisieren? Und ist das noch öffentliche Schule oder könnte das Privatschule sein plus X, wo ich das X viel liberaler gestalten kann? Oder gäbe es die Möglichkeit, meine Zielgruppe zu verändern und ich bleibe eigentlich in meiner Expertisezone, Unterricht, begleiten, beraten mit Adressatenwechsel? Mit Kontextwechsel. Denn da sind meiner Meinung nach die Chancen am größten. Dann solltest du überlegen, kannst du dein Netzwerk ausnutzen dafür? Vitamin B kann da Türen öffnen. Und dann gibt es natürlich das große Feld Selbstständigkeit, also hier vielleicht vollumfängliche Selbstständigkeit. Wäre das etwas, das nicht nur neben der Schule zu tun, sondern vollumfänglich? Und das beantworten einige unserer Kundinnen Ü50 mit Ja und begeben sich auf dieses Parkett. Und wir planen sehr akribisch mit ihnen, dass ihr Business rentabel wird und dass sie Kunden gewinnen können. Denn daran liegt es ja, an der Kundengewinnung mittel- und langfristig, um dann Liquidität auch herstellen zu können. Das muss also gut begleitet sein in dem Fall. Besonders gut begleitet, weil es ja dann keinen experimentellen Charakter mehr hat, denn andere Wege sind vielleicht schwerer zu begehen. Okay, das bringt uns zum Thema Weiterbildung. Und hier habe ich die Frage bekommen, wird Umschulung finanziert durchs Jobcenter? Wenn du Beamter oder Beamtin bist, nein. Aus Sicht des Jobcenters, warum? Du hast doch gar nicht in die Sozialversicherung und in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt. Warum sollte man dir eine Umschulung finanzieren? Das klingt jetzt natürlich hart, aber das ist die Sicht des Arbeitgebers. Du bist in einem hochgesuchten Beruf als Lebenszeitverbeamtete. Du kannst lebenslang arbeiten bis, naja, vielleicht nicht lebenslang, aber bis 67. Warum gibt es denn die Notwendigkeit, dich umzuschulen? Da stehen tarifangestellte Lehrkräfte anders da. Denn wir haben durchaus Kundinnen und Kunden, denen Umschulungen, Weiterbildungsmaßnahmen durch die Agentur für Arbeit finanziert wurden als Tarifangestellte, die ALG-1-Empfängerinnen sind. Denn daran ist es natürlich geknüpft, an ALG-1. Ansonsten stehst du vor der Situation und vor der stehen die allermeisten. verbeamteten Lehrkräfte, dass du für Weiterbildung zahlen musst aus der privaten Tasche. Ist in der Regel steuerlich absetzbar, aber du blätterst dieses Geld dann schon hin. Und was ist eine gesunde Vorstellung davon, was Weiterbildung kostet? Ja, auch da, worüber reden wir? Über ein kleines Online-Zertifikat oder über eine 3-Jahres-Ausbildung? Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Die Zertifikate und Weiterbildungen, mit denen viele unserer Kundinnen und Kunden sich befassen, das liegt oft so zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Das ist eine gesunde Vorstellung. Bei Online-Kursen liegt vieles unter 1.000. Bei Wochenendseminaren sind wir oft schon bei 2.000. Und bei Jahresausbildungen oder 2-Jahresausbildungen, da sind wir eher in Richtung 5.000. Und bei Bootcamps, IT-Bootcamps, da liegt es durchaus auch noch drüber. Das sind ja oft so Vollzeitausbildungen, 3 Monate in Folge. Problem ist, das sind wiederum oft so Weiterbildungsmaßnahmen, die von der Agentur für Arbeit getragen werden, die sich gar nicht unbedingt an Personen richten, die das nicht als Maßnahme gesponsert kriegen. Darum sind diese Kosten in der Regel 15.000 bis 25.000. Ne? Das ist schon ordentlich. Das macht man nicht mal einfach so. Lohnt es sich, das zu tun? Hier kann die Antwort nur ganz individuell, subjektiv gegeben werden. Fragst du die Personen, mit denen wir gearbeitet haben, die das Ö50 wirklich realisiert haben, dann bin ich mir sicher, du würdest die Antwort bekommen, das hat sich gelohnt. In der Bilanz hat sich das gelohnt. Bei all den Risiken und Ängsten, die es immer noch auszuhalten gibt, hat es sich in der Bilanz gelohnt. Dazu kannst du dir zum Beispiel 2 vergangene Podcast-Folgen anhören. Die Folge 41, Herzensbusiness statt Lehrberuf. Da berichtet unsere Kundin Karen, die sich selbstständig gemacht hat, Ü50. Alleinstehend mit, ich glaube, erwachsener Tochter, wird sie dir erzählen in dieser Folge. Und wir wissen, Karen ist weiterhin happy im Geschäft. Folge 20 kannst du dir auch anhören. Die Sicherheit in mir, wie Kunsttherapeutin Maria nach vielen Dienstjahren zu sich und aus der Schule herausfand. Auch hier, es ging um einen kompletten Lebensneuanfang, gemeinsam mit ihrem Mann. Und auch hier bin ich mir sicher, Maria würde das eindeutig mit Ja beantworten, dass sich das gelohnt hat. Und so sehen wir es auch bei den Kundinnen Ü50, zugegebenermaßen nicht so viele, die das realisieren. Wenn ich sage das, dann den Komplettausstieg. Denn wir haben natürlich eine ganze Menge Kundinnen und Kunden Ü50, die für sich Hybridlösungen realisieren und gemeinsam mit uns dann eine Nebentätigkeit aufbauen oder aus dem öffentlichen Schulsystem ausscheiden und an eine Privatschule gehen. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Und das solltest du dir klar machen. Es gibt nicht nur drinbleiben, sich verbrennen, verschleißen bis zum geht nicht mehr und dann bin ich frühpensioniert und dann geht gar nichts mehr. Oder ich steige aus, volles Risiko und dann muss das auf Biegen und Brechen funktionieren. Es gibt diese Wege, aber es gibt ganz viele Grauschattierungen dazwischen, die auch Lebensqualität und Glück versprechen. Und die zu erkunden, das lohnt sich definitiv. Und da das individuelle Modell zu finden, das du brauchst, so viel Sicherheit wie möglich, wie nötig, so viel Freiheit und Gestaltung wie möglich und wie nötig. Es geht ja darum, dass du mit dem für dich passenden Modell alt wirst und dabei gesund bleibst oder wieder gesund wirst oder deine Gesundheit konsolidierst. Und du musst dich nicht auf Biegen und Brechen aus dem Lehrberuf verabschieden, wenn dich das komplett überfordert, sicherheitstechnisch. Da darf ich dir nochmal unsere Folge 50 ans Herz legen, wo wir 5 Säulen der Sicherheit aufzeigen und wie man sie stärken kann, um nicht mehr nur vom Lehrberuf und der Verbeamtung abhängig zu sein. Aber es ist legitim zu sagen, nee, mir ist das zu risikoreich. In der Bilanz kann ich mir vielleicht den Ausstieg so nicht leisten oder ich möchte es nicht. Gleichzeitig suche ich nach Möglichkeiten, professionell tätig zu bleiben und dadurch Selbstwirksamkeit zu erfahren. Diese Wege, die gibt es in ganz vielen Grauschattierungen und die kannst du natürlich erkunden. Das kannst du gerne mit uns tun. Du weißt, unser Weg ins Erstgespräch, der ist offen für dich. Du findest den Link dazu in den Shownotes zu dieser Folge, beziehungsweise wenn du unsere Seite besuchst, isabellprobst.de, und dort findest du unter Mit uns arbeiten die Möglichkeit, dich zum Erstgespräch einzutragen. Auf jeden Fall kann ich dir hier schon mal sagen, du bist nicht alleine. Wir haben eine ganze Reihe von Personen, Ende 40, Anfang 50, die für sich austarieren, wohin möchte ich gehen? Und der Zug ist noch nicht abgefahren. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal.